eine historische Währung, denn er wird im Januar durch den Euro ersetzt. Damit beginnen die Nachrichten mit Birgit Röhricht.
Bulgarien soll ab dem kommenden Jahr den Euro bekommen. Das Land erfülle inzwischen die nötigen Kriterien dafür, heißt es in einem Bericht der EU-Kommission. Aus Brüssel, Jakob Mayer.
Ein historischer Augenblick für Bulgarien, so die Kommission. Auf der Grundlage des positiven Berichtes sollen die Mitgliedstaaten im Juli endgültig über Bulgariens Beitritt zum Euroraum entscheiden, der dann Anfang kommenden Jahres wirksam würde. Kommissionschefin Ursula von der Leyen gratulierte auf X und erklärte, Bulgarien sei der Einführung des Euro einen Schritt näher gekommen. Das bedeute mehr Investitionen und mehr Handel mit den Partnern im Euroraum sowie mehr Stabilität und Wohlstand für die bulgarische Bevölkerung.
Die Bundesregierung hat ein erstes milliardenschweres Steuerpaket beschlossen, mit dem sie die Wirtschaft entlasten will. Laut dem Finanzministerium geht es um eine Summe von fast 46 Milliarden Euro bis zum Jahr 2029. Die Pläne sehen unter anderem Sonderabschreibungen für Unternehmen vor, die in Maschinen investieren. Kauft ein Betrieb etwa ein E-Auto, soll er künftig 75% der Kosten bereits im Jahr der Anschaffung von der Steuer absetzen. Morgen soll der Bundestag über das Gesetz beraten. Der Bundesrat muss ebenfalls noch zustimmen, weil die Pläne auch weniger Steuern für Länder und Kommunen bedeuten. Außerdem hat das Bundeskabinett weitere Verschärfungen in der Migrationspolitik auf den Weg gebracht. Dabei geht es um Entscheidungen, welche Staaten künftig als sichere Herkunftsländer gelten sollen. Aus dem Hauptstadtstudio Bianca Schwarz.
Demnach sollen sichere Herkunftsländer künftig ohne das Mitspracherecht von Bundestag und Bundesrat festgelegt werden. Ob ein Land als sicher gilt und deswegen in Deutschland schnellere Asylverfahren und leichtere Abschiebungen möglich sind, würde dann allein vom Kanzler und seinen Ministern beschlossen. In der Vergangenheit war die Ausweitung der Liste sicherer Herkunftsländer immer wieder im Bundesrat, also der Versammlung der Bundesländer, abgelehnt worden. Opposition und Flüchtlingsorganisationen werfen der Regierung deshalb vor, mit dem Gesetzentwurf die Bundesländer umgehen zu wollen. Laut Koalitionsvertrag wollen Union und SPD die Liste der sicheren Herkunftsstaaten um zunächst Algerien, Indien, Marokko und Tunesien erweitern. Der Gesetzentwurf muss noch durch den Bundestag.
Berliner Lehrkräfte leisten pro Jahr rund 2 Millionen unbezahlte Überstunden. Das geht aus einer Studie hervor, die die Universität Göttingen in Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft GEW Berlin erstellt hat. Sie wurde heute offiziell vorgestellt. Demnach machen fast 2/3 der Lehrkräfte unbezahlte Überstunden. 30% der Vollzeitkräfte arbeiten regelmäßig mehr als 48 Stunden pro Woche. Das sei nach dem Arbeitszeitgesetz nicht erlaubt, so die GEW. Laut der Studie arbeiten Lehrkräfte an Gymnasien am meisten. Ein neuer Bericht zeigt, dass Judenfeindlichkeit in Deutschland immer stärker öffentlich zutage tritt. Der Bundesverband RIAS dokumentierte für das vergangene Jahr knapp 8630 antisemitische Vorfälle. Das waren 77% mehr als noch im Jahr 2023. Der starke Anstieg sei vor allem in stark politisierten Kontexten auszumachen, hieß es. Wie etwa bei Versammlungen oder durch Aufkleber im öffentlichen Raum. Allerdings gab es auch fast 500 gewaltsame Angriffe und Bedrohungen. Einen entscheidenden Wendepunkt sieht der Verband im Terrorangriff der Hamas auf Israel im Oktober 2023 und im daraus folgenden Gazakrieg. Der Betrieb auf der Berliner U-Bahn-Linie 3 bleibt vorerst unterbrochen. Wie die BVG mitgeteilt hat, muss der Schaden noch genau analysiert werden. Dafür muss die Tunneldecke freigelegt werden. Seit gestern ist deshalb auch die Spichernstraße für den Autoverkehr gesperrt. Verlässliche Aussagen zum Betrieb der U3 zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz seien frühestens nach Pfingsten möglich, hieß es. Im besten Fall könnte die U-Bahn nächste Woche wieder durchfahren. Am vergangenen Freitag war wegen Straßenbauarbeiten am U-Bahnhof Spichernstraße Putz von der Tunneldecke gefallen. Laut BVG wurden die Schäden durch nicht genehmigte Bauarbeiten einer Fremdfirma verursacht. Und das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter am Nachmittag von Südwesten zunehmend bewölkt, örtlich teils kräftige Schauer und Gewitter, lokal mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Aktuell haben wir in Berlin-Steglitz 24, Eiskeller 26, in Jüterbock, da regnet es schon, 21 Grad, Eberswalde 27. Morgen teils sonnig, teils wolkig bis 23 Grad. Die Zeit 14.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio
mit Michael Castricius. Manchmal decken sich subjektive Erfahrungen so gar nicht mit Zahlen von Studien, bei Berlins Schulen zum Beispiel. Der Alltag, häufig fallen Unterrichtsstunden aus, oft gibt es keine Vertretungslehrkräfte. Die Zahlen der Forscher dagegen, Berlins Lehrkräfte leisten pro Jahr 2 Millionen Überstunden. Unbezahlte Überstunden. Das ergab eine gemeinsame Studie der Gewerkschaft GEW und der Universität Göttingen. Deren Ergebnisse wurden vorhin vorgestellt. Landespolitikreporterin Kirsten Buchmann hat sich einen Reim darauf gemacht und vorhin erstmal im Detail erklärt, was die Wissenschaft festgestellt hat.
Es gibt eben rund 2 Millionen Stunden unbezahlte Mehrarbeit pro Jahr, hochgerechnet, wenn man eben diese Ergebnisse der Studie anschaut. Und man bräuchte 1300 Lehrkräfte, um das auszugleichen. Also das ist ein Ergebnis. Fast 2/3 der Lehrkräfte arbeiten unbezahlt, mehr als tarif- oder beamtenrechtlich vereinbart. Und 30% der Vollzeitkräfte arbeiten regelmäßig mehr als 48 Stunden pro Woche. Dann gibt es noch Ergebnisse zu einzelnen Schulformen und Fächern. Lehrkräfte an Gymnasien sind am längsten mit ihrer Arbeit für die Schule beschäftigt. Und an den Oberschulen haben Lehrkräfte mit 2 Sprachen als Unterrichtsfächer die längsten Arbeitszeiten.
Stützen wir erstmal bei dem Wort unbezahlt. Warum werden die Überstunden nicht bezahlt?
Na, die Lehrkräfte bekommen ihr Gehalt für ein sogenanntes Deputat bezahlt, also eine feste Stundenzahl pro Woche, und für darüber hinaus geleistete Arbeit bekommen sie eben kein zusätzliches Geld. Und ein interessantes Detail der Studie, finde ich, ist, gerade Teilzeitlehrkräfte leisten besonders viel unbezahlte Mehrarbeit. Unter anderem brauchen sie offenbar mehr Zeit, um zu kommunizieren, auch mit Kolleginnen und Kollegen, oder um ihre Unterrichtsstunden nochmal besonders dann auch vorzubereiten oder an Konferenzen teilzunehmen, an Tagen, wo sie eigentlich gar nicht in der Schule sind, mit Unterrichtsstunden. Und die GEW sagt, das ist für sie ein Alarmzeichen, weil viele Lehrkräfte in Teilzeit gingen, um die Aufgabenflut zu bewältigen. Und de facto finanzierten sie damit ihren eigenen Arbeitsschutz selbst.
Eine Mogelpackung also, wenn das noch Teilzeit genannt wird. Dann die anderen, du hast es gesagt, die mehr als 48 Stunden pro Woche sogar arbeiten. Ist das nicht rechtlich problematisch?
Ja, also bei der Vorstellung der Studie heute hieß es, Mehrarbeit in einem solchen Umfang müsste nach dem Arbeitszeitgesetz beispielsweise nach 6 Wochen zeitlich ausgeglichen werden. Die Studie schlüsselt auch auf, woran es liegt, dass Berliner Lehrkräfte in solchem Umfang mehr mit der Schule befasst sind. Auch über ihren Alltag in der Schule hinaus geht es bei ihnen etwa darum, den Unterricht vor- und nachzuarbeiten, Klassenarbeiten und Klausuren zu korrigieren oder mit Eltern zu kommunizieren. Das geschieht teils noch abends per E-Mail. Auch am Wochenende bereiten sich die Pädagogen vor, das dokumentieren hier die Studie, mit Risiken für die Gesundheit, wie die GEW sagt, weil eben Erholungszeiten fehlen, was zu chronischer Überlastung führen könne.
Dabei rauskommen dann eben unter anderem 2 Millionen Überstunden im Jahr. Wie deckt sich das mit den Erfahrungen eben von Schülern und Eltern, die immer wieder Unterrichtsausfall erleben?
Ja, also ein Aspekt ist, dass an den Berliner Schulen nicht alle Lehrerstellen besetzt sind, sondern es fehlen nach wie vor Hunderte von Pädagogen, und genau das trägt laut den Autoren der Studie zur Überlastung der Lehrkräfte bei. Diese Überlastung ist dann laut der GEW wieder der Grund, dass manche Lehrkräfte ausbrennen oder der Schule den Rücken kehren, was wiederum den Lehrermangel verschärft. Ein Teufelskreis, könnte man sagen. Mir sagte eine Lehrerin, sie arbeite seit 13 Jahren in diesem Beruf, sie würde sich aber nicht nochmal entscheiden, Lehrerin zu werden.
Es steht jetzt wahrscheinlich nicht in der Studie, aber ist es letztlich, diese Studie, ein Armutszeugnis für die Berliner Bildungspolitik?
Also auf jeden Fall ein Warnsignal, würde ich mal sagen. Laut der Studie hat sich die Arbeitszeitbelastung für Lehrkräfte in den letzten Jahren deutlich erhöht. Wie Lehrkräfte sagen, liegt das unter anderem daran, dass die Lerngruppen größer geworden seien, was mehr Korrekturen von Klassenarbeiten und Klausuren bedeute. Man wird förmlich aufgefressen, so hat es ein Lehrer beschrieben. Als Konsequenz aus den Studienergebnissen fordert die GEW unter anderem mehr Lehrkräfte und auch andere Beschäftigte, um Pädagogen zu entlasten, beispielsweise Verwaltungskräfte. Der Senat müsse zudem die Arbeitszeit der Lehrkräfte erfassen, fordert die Gewerkschaft, und mit den Personalräten verbindlich regeln, wie Mehrarbeit abgebaut werden kann. Die GEW-Vorsitzende Martina Regulin forderte heute ausdrücklich, dass die Lehrkräftebildung an den Berliner Hochschulen nicht aus Spargründen zurückgefahren wird, denn mehr Lehrkräfte würden gebraucht.
Landespolitikreporterin Kirsten Buchmann hat die Ergebnisse einer Studie der Gewerkschaft GEW und der Universität Göttingen zur Belastung von Berliner Lehrkräften eingeordnet. 14.10 Uhr. Mütter, deren Kinder in Gaza kämpfen oder gekämpft haben, gehen in Israel regelmäßig auf die Straßen. Jetzt wurden wieder viele Reservisten eingezogen und die Mütter werden noch lauter. Sie halten den Krieg für falsch und für eine zu große Belastung für Israel und ihre Familien. Israel-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler hat mit den engagierten Frauen gesprochen.
Sie sind laut und an einer großen Kreuzung im Osten von Tel Aviv stehen sie auch im Weg. In Tel HaShomer ist eins der Einberufungszentren für Soldatinnen und Soldaten der israelischen Armee. Davor gibt es Schlangen. Gerade zieht Israel nicht nur regulär die neuen Soldaten zum Wehrdienst ein. Mit dem neuen massiven Vorrücken im Gazastreifen haben auch wieder zehntausende Reservisten ihren Einberufungsbescheid bekommen. Ayelet steht da mit ihrem Protestschild. Die Organisation nennt sich Mütter an der Front und ist gegen den Krieg in Gaza. Wir wollen, dass dieser Krieg sofort beendet wird, denn der Krieg ist politisch geworden. Wir sind 70.000 Mütter von Kampfsoldaten. Wir sind die Armee und wir wollen nicht mehr mitmachen. Wir sind heute hier, um zu warnen. Wenn sich das nicht ändern wird, werden wir die Straßen blockieren und verweigern. Wir haben genug. Viele derer, die in Israel gegen den Krieg sind, denken nicht so sehr an die katastrophale humanitäre Lage im Gazastreifen, an die vielen Toten und Hungernden dort, an die flächendeckende Zerstörung und die Entvölkerung ganzer Gebiete. Die meisten sorgen sich um die immer noch verschleppten Geiseln. Und die Mütter, die hier auf der Straße sind, denken vor allem an die Familien. Es gibt viele Reservisten in Israel, die immer wieder eingezogen wurden, sagt Miri Baon. Es gibt eine Grenze, bis zu der Eltern diese Diskriminierung ertragen können. Selbst mein Sohn hat mittlerweile einen Punkt erreicht, an dem er sagt, genug. Er hat ein Baby und ein kleines Mädchen zu Hause. Er ist Offizier in der Nachal-Einheit und er wird nicht mehr hingehen. Er ist nicht der Einzige. Auch meine Tochter, die Sanitäterin in einer Kampfeinheit ist, wird nicht mehr hingehen. Die Mütter wehren sich auch dagegen, dass ein Teil der Israelis diese Belastungen nicht mitträgt. Das sind die ultraorthodoxen jüdischen Familien. Immer mehr ultraorthodoxe Männer widmen sich lieber dem Studium der Tora, als in der Armee zu dienen. Amtlichen Zahlen zufolge könnten derzeit rund 70.000 ultraorthodoxe Männer zwischen 18 und 24 Jahren eingezogen werden, seit der oberste Gerichtshof entsprechend entschieden hat. Tatsächlich haben seit letztem Jahr nur 1.721 den Wehrdienst angetreten. Auch dadurch ist ein Teil der israelischen Bevölkerung besonders belastet. Es gibt eine Grenze, bis zu der nur ein und dieselbe Bevölkerungsschicht die Last alleine tragen muss. Diese Bevölkerungsschicht trägt nicht nur die Last der Sicherheit, sondern auch der Wirtschaft. Der lange Reservedienst hat wirtschaftliche Folgen. Selbstständige müssen ihre Unternehmen schließen. Viele lassen sich scheiden. Ich persönlich habe zwei Freundinnen, die sich beklagen. Ihre Männer sind nicht mehr dieselben. Sie zahlen auch einen psychischen Preis. Nach offiziellen Angaben fehlen der israelischen Armee zurzeit 12.000 Soldaten, davon mehr als die Hälfte in Kampfeinheiten. Und weil das so ist, werden immer wieder die gleichen Reservisten eingezogen. Auch deshalb ist Ayelet gegen den Krieg. Ich sehe zu, wie jemand mein Kind bis zum Ende ausnutzt und nicht hilft. Und zur gleichen Zeit tanzt unser Verteidigungsminister mit Wehrdienstverweigerern. Wir wollen antworten. Wir wollen, dass diese politische Führung geht und dass man damit beginnt, nach dem Gesetz zu handeln. Heute vor einem Jahr gab es das historische Gerichtsurteil, das entschied, alle Ultraorthodoxen zum Wehrdienst zu verpflichten. Seither hat sich nichts geändert. Nichts. Es reicht. Rund 70% der Israelis sind Umfragen zufolge inzwischen dafür, dass der Krieg in Gaza endet. Die rechtsextreme Regierung unter Benjamin Netanyahu sagt sich davon unbeeindruckt, wie von der internationalen Kritik. Die Mütter an der Front wollen deshalb weiter auf die Straße gehen.
Mütterproteste in Tel Aviv, es berichtete Jan-Christoph Kitzler.
RBB 24 Inforadio Sport.
Alexander Zverev bestreitet bei den French Open heute das wichtigste Match des Tages. Das erkennt man schon an der Ansetzung. Zverev tritt in der Night Session an, die genau genommen eine Abendveranstaltung ist, Aufschlag 20.15 Uhr. Es ist sein Viertelfinale gegen den Spitzenspieler Novak Djokovic. Aus Paris, Steffen Gahr.
Alexander Zverev hat gelernt, mit Widerständen umzugehen. Zuckerkrankheit, Bänderrisse, Gerichtsprozesse. Und schon 36 Mal hat er versucht, ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen. Nie ist es gelungen. Zverev aber gibt nicht auf. In Paris warten nun Hürden höher als der Eiffelturm. Djokovic, Sinner, Alcaraz.
Jetzt natürlich. Ich weiß, dass ich drei sehr, sehr schwierige Matches vor mir haben werde. Ich werde aber alles dafür tun, um alle drei zu gewinnen. Und ich weiß nicht, es ist ein Viertelfinale von Grand Slam, es gibt keine schlechten Spieler mehr.
Novak Djokovic hat bereits 24 Grand Slam-Turniere gewonnen, 24 mehr als Zverev. Und der Serbe hat rechtzeitig zu den French Open seine Form wiedergefunden. Fast ein Jahr brauchte er, um seinen 100. Turniersieg einzufahren. Kurz vor Roland Garros hat er ihn gewonnen. Und auch im hohen Tennisalter, Djokovic ist fit und erfolgshungrig.
Novak hat immer gesagt, dass er sich nicht fühlt wie 38 und das zeigt er immer wieder. Viertelfinale hat eine Muskelverletzung gegen Alcaraz in Australien, gewinnt das Match trotzdem. Deswegen, da gibt's schon viele Faktoren, die auch für ihn sprechen, immer noch in seinem Alter.
Vor allem das Mentale. Der 100. Titel war ein Meilenstein für Djokovic, wie er sagt, wichtig für sein Selbstvertrauen. Dazu wieder hier in die Umkleiden zurückzukommen, ein Jahr nach seinem Olympiagold von Paris.
Winning a 100 title, that is a nice milestone, of course, and definitely much needed for my game and confidence level coming into Roland Garros. Then coming here with memories of the locker room celebration last year after Olympic gold, of course.
Und so ruht der Joker wieder in sich. Keine Zweifel mehr, sondern Selbstsicherheit. Djokovic will unbedingt seinen 25. Grand Slam Pokal, den nächsten Rekord. Im Weg steht aber erst einmal Alexander Zverev.
Zverev ist 10 Jahre jünger als ich und er nennt sich selbst einen Veteranen des Spiels. Wie soll ich mich dann nennen? Ich habe zuletzt sehr solide gespielt, wieder keinen Satz abgegeben. Ich bin zufrieden, wie die Dinge laufen. Die Matches jetzt werden härter, aber ich freue mich auf die nächste Herausforderung.
Ich glaube, es wird ein schwieriges Match. Ich glaube, es wird ein toughes Battle, wo wir beide auch drauf vorbereitet sein werden. Und ich freue mich auch darauf.
Alexander Zverev hat eben gelernt, mit Widerständen umzugehen.
Aus Paris von den French Open war da Stefan Gar. Also heute Abend Alexander Zverev gegen Novak Djokovic um 20.15 Uhr.
Werbung.
Zucker. Die WHO empfiehlt maximal 50 Gramm pro Tag. Der Durchschnitt konsumiert rund 83 Gramm. Er liefert Energie. Aber wo liegt das Maß? Wie wir Zucker bewusster genießen. Jetzt in der neuen Apothekenumschau. Gesundheit hat einen Ort. In Ihrer Apotheke.
Ich bin dein kleiner Kuschelbär von Kuschelweich und riech so fein.
Kuschelweich umhüllt dich und deine Liebsten mit weicher und frisch duftender Wäsche. Gewinne jetzt für deine Familie ein unvergessliches Abenteuer und heb ab mit dem Kuschelbärballon. Einfach Kuschelweich Weichspüler kaufen und teilnehmen auf kuschelweich.de. Übrigens gibt es Kuschelweich jetzt auch als Waschmittel. So bekommt deine Wäsche die volle Kuschelweichfrische. Weich, weicher, Kuschelweich.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Birgit Röhricht.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest stockt der Verkehr an einer Baustelle. 10 Minuten plus dort. In der Gegenrichtung Richtung Dreieck Werder stockender Verkehr zwischen Potsdam Nord und Vöben an einer Baustelle auch hier 10 plus. A13 Dresden Richtung Berlin zwischen Ruhland und Schwarzheide wird der Verkehr an einer Tagesbaustelle über die Standspur geleitet. Stadtverkehr Berlin, Sie brauchen momentan Geduld auf dem Stadtring Richtung Wedding, ab der Molder Straße, Friedrichshain und Stralau rund um die Elsenbrücke, in Neukölln auf der Hammernstraße stadteinwärts. Die Spandauer Straße in Mitte ist ab Karl-Liebknecht-Straße Richtung Hacke-Schamar bis Mitte Juli wegen Bauarbeiten gesperrt. In der Gegenrichtung nur eine freie Spur. Unseren Verkehrsservice, den gibt es auch in der RBB 24 Inforadio App.
14.19 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mein Name ist Michael Castricius, einen schönen guten Tag. Mit Gold kann man an Bulgariens Goldstrand nicht bezahlen, aber mit Löwen, altbulgarisch Lev. So heißt seit über 140 Jahren die Währung am Goldstrand. Seinen 150. Geburtstag wird dieser Lev nicht erleben, zumindest nicht auf dem Devisenmarkt. Die Nachrichten, Birgit Röhricht.
Bulgarien soll ab dem kommenden Jahr den Euro bekommen. Das Land erfülle die dafür nötigen Kriterien. Die Wirtschaft sei ausreichend vorbereitet für den Schritt, teilte die EU-Kommission in Brüssel mit. Das letzte Wort haben die EU-Staats- und Regierungschefs. Ihre Zustimmung gilt aber als Formsache. Mit Bulgarien würde der Euroraum 21 Staaten umfassen. Zuletzt trat im Jahr 2023 Kroatien der Gemeinschaftswährung bei. Die Bundesregierung hat ein erstes milliardenschweres Steuerpaket beschlossen, mit dem sie die Wirtschaft entlasten will. Laut dem Finanzministerium geht es um eine Summe von fast 46 Milliarden Euro. Finanzminister Klingbeil spricht von einem Wachstumsbooster. Hauptstadtkorrespondentin Dagmar Pepping.
Firmen sollen Steuererleichterungen erhalten, wenn sie investieren, beispielsweise neue Maschinen kaufen. Dann sind Superabschreibungen von bis zu 30% möglich. Die Regelung gilt für 3 Jahre, ab jetzt bis einschließlich 2027. Impulse für die schwächelnde Wirtschaft soll auch der zweite Teil des milliardenschweren Paketes bringen. Die Regierung will die Körperschaftssteuer schrittweise senken, und zwar ab dem Jahr 2028 von jetzt 15% auf nur noch 10% im Jahr 2032. Das soll den Unternehmen Planungssicherheit geben und den Standort Deutschland attraktiver machen. Bundestag und Bundesrat müssen dem Gesetzentwurf noch zustimmen.
Außerdem hat das Bundeskabinett weitere Verschärfungen in der Migrationspolitik auf den Weg gebracht. Laut einem neuen Beschluss soll die Regierung künftig alleine bestimmen können, welche Herkunftsländer von Asylbewerbern als sicher gelten. Sie würde das dann per einfacher Rechtsverordnung entscheiden, ohne dass wie bisher der Bundesrat einbezogen wird. Die Länderkammer hat zuletzt mehrfach verhindert, dass die Liste erweitert wird. Im Koalitionsvertrag haben sich SPD und Union schon darauf verständigt, dass zunächst Algerien, Indien, Marokko und Tunesien zu sicheren Herkunftsländern erklärt werden. Menschen aus diesen Ländern haben schon jetzt kaum Chancen darauf, dass ihre Asylanträge anerkannt werden. Ein neuer Bericht zeigt, dass Judenfeindlichkeit in Deutschland immer stärker öffentlich zutage tritt. Das Meldesystem RIAS dokumentierte für das vergangene Jahr knapp 8630 antisemitische Vorfälle. Das waren 77% mehr als noch im Jahr davor. Thomas Glatt, RBB 24.
Dabei geht es von Hass im Netz bis hin zu Gewaltdelikten. Die antisemitische Bedrohung kommt von links wie rechts. Israelbezogener Antisemitismus war mit 5857 Zuordnungen 2024 die häufigste inhaltliche Erscheinungsform von Antisemitismus. Mit 544 Vorfällen verzeichnete RIAS 2024 die bisher höchste Anzahl antisemitischer Vorfälle mit einem rechtsextremen Hintergrund seit Beginn des bundesweiten Vergleichs 2020. Bei all dem warnt RIAS vor einer Art Gewöhnungseffekt sowohl in der Politik als auch in den Medien.
Berliner Lehrkräfte leisten pro Jahr rund 2 Millionen unbezahlte Überstunden. Das geht aus einer Studie hervor, die die Universität Göttingen in Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft GEW Berlin erstellt hat. Sie wurde heute offiziell vorgestellt. Demnach machen fast 2/3 der Lehrkräfte unbezahlte Überstunden. 30% der Vollzeitkräfte arbeiten regelmäßig mehr als 48 Stunden pro Woche. Das sei nach dem Arbeitszeitgesetz nicht erlaubt, so die GEW. Laut der Studie arbeiten Lehrkräfte an Gymnasien am meisten. Der Betrieb auf der Berliner U-Bahn-Linie 3 bleibt vorerst unterbrochen. Wie die BVG mitgeteilt hat, muss der Schaden noch genau analysiert werden. Dafür muss die Tunneldecke freigelegt werden. Seit gestern ist deshalb auch die Schwichernstraße für den Autoverkehr gesperrt. Verlässliche Aussagen zum Betrieb der U3 zwischen Schwichernstraße und Wittenbergplatz seien frühestens nach Pfingsten möglich, hieß es. Im besten Fall könnte die U-Bahn nächste Woche wieder durchfahren. Am vergangenen Freitag war wegen Straßenbauarbeiten am U-Bahnhof Spichernstraße Putz von der Tunneldecke gefallen. Und das waren die Nachrichten. Das Wetter am Nachmittag von Südwesten zunehmend bewölkt. Örtlich teils kräftige Schauer und Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Aktuell haben wir in Berlin-Steglitz 24 Grad, Eiskeller 26, Jüterbock nur noch 21, Eberswalde 27 Grad. Morgen dann teils sonnig, teils wolkig mit Schauern und kurzen Gewittern bis 23 Grad. Die Zeit 14:24 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Leander Kirschner ist der erfolgreichste Musikmanager Deutschlands. Der Mann aus Reinickendorf ist mit seiner Firma Bamboo Artists zum Schrecken der Major Companies, also der großen Plattenfirmen, geworden. Warum er erfolgreicher ist als die und wie er Musiker berühmt macht, das erzählt Leander Kirschner im Gespräch mit RBB-Pop-Reporterin Anja Kaspari.
Vis-à-vis.
Herzlich willkommen, Leander Kirschner.
Hallo Anja, schön, dass ich hier sein darf.
Du bist ja sehr erfolgreich, aber sehr zurückhaltend auch. Also ich finde, man kennt eher die Namen der Künstler, für die du arbeitest, als deinen. Dabei bist du der erfolgreichste Musikmanager Deutschlands.
Also ich glaube, es ist erstmal gut, wenn unsere KünstlerInnen vorne stehen und alle Leute die mitbekommen. Und ich glaube aber, dass Leute, die sich intensiv damit beschäftigen, das heute auch sehr leicht rausbekommen können. Also es ist ja nicht so, dass es irgendwie versteckt wäre.
Ich habe dich ja auch gefunden.
Siehste?
Du bist mit deinem, ich nenne es jetzt mal Allround-Service, weil Bamboo ist ein Label, ist ein Verlag und ein Management. Ne? Du bist zum erfolgreichsten Unternehmer Deutschlands eigentlich aufgestiegen, hast mit deinen Künstlern Shiagu oder Ritalin, das sind die Rapper, Zartmann, Singer-Songwriter, fast so ein bisschen so ein Enkel von Rio Reiser, 01099 und wie sie alle heißen, richtig Furore gemacht innerhalb kürzester Zeit.
Ja, danke dafür. Also da kann ich mich auch nur bei den KünstlerInnen wieder bedanken.
Ja, aber wer hat die denn entdeckt? Das ist doch deine Leistung, oder?
Schwer zu sagen. Manchmal ist es ein Entdecken. Ich würde aber sagen, dass zum Beispiel bei 01099, da gab es auch damals schon einen gewissen Hype, oder auch bei einem Shiagu. Also der hat auch selber schon, die waren selber schon auf einem sehr guten Weg, würde ich sagen. Und dann sind wir eben diejenigen, die dazukommen und die dann helfen, dass man das auch noch viele Jahre so machen kann, indem man im besten Fall den KünstlerInnen gewisse Aufgaben abnimmt, eine gewisse Struktur da reinbringt und dafür sorgt, dass die sich im besten Fall so stark wie möglich aufs Kreative konzentrieren können.
Lass uns noch mal kurz einordnen. Also in den letzten 6 Wochen zum Beispiel war dein Label Bamboo ganz vorne in den Single-Charts.
Richtig, wir haben den höchsten Marktanteil in den Top 100 Charts. Das ist natürlich ein ganz toller und besonderer Moment, auf den wir sehr stolz sein können. Das ist ja auch eine Teamleistung. Also Bamboo sind über 40 Personen mittlerweile, die da jeden Tag dran arbeiten. Und deshalb muss ich da auch den Credit ans Team weitergeben. Das wäre sonst gar nicht möglich.
Seid ihr denn jetzt fast so groß wie zum Beispiel Warner?
Also wenn man sich jetzt quasi Warner Domestic angucken würde, dann...
Domestic heißt Deutschland.
Genau, also das, was sie quasi mit deutschem Repertoire, was sie hier gesigned haben, machen, dann vermute ich, dass wir da größer sind wahrscheinlich, ja, mit dem aktuellen Repertoire. Man darf eben immer nicht vergessen, so ein Major-Konzern, der hat natürlich viel sogenannten Katalog, also Songs, die schon vor langer Zeit erschienen sind, die immer noch ausgewertet werden. Und das ist natürlich unmöglich, dass wir da, sag ich mal, in der kurzen Zeit schon dran sind, aber wenn man sich sozusagen nur das aktuelle Geschehen anguckt und eben vor allem auch das Geschehen in den Charts, also was viele Menschen in Deutschland bewegt, dann sind wir da gerade ganz vorne. Ja, das ist was, wofür wir natürlich sehr stolz sein können.
Also wie wird Bamboo die Musikindustrie verändern?
Also ich glaube erstmal, dass wir ihr den Spiegel in einem gewissen Maße vorgehalten haben und gezeigt haben, das, was irgendwie 20 Jahre funktioniert hat, ist vielleicht nicht mehr der Ansatz, wie das heute funktioniert.
Also was haben denn die großen, die sogenannten Major Companies falsch gemacht? Oder wo sind die stehen geblieben genau?
Ich glaube, es fing damit an, dass die Major Companies haben ja sehr stark ihre Leute reduziert. Also der Ansatz war ja quasi weniger Personal für mehr KünstlerInnen. Wir sind genau den anderen Weg gegangen. Wir haben gesagt, wir haben relativ viele Mitarbeitende für nicht so großes Roster. Dafür ist natürlich...
Roster heißt, so viele Künstler habt ihr. Nämlich, wie viele sind's?
Ungefähr so 20, 25 KünstlerInnen, die sich dann quasi auf ein Team von 42 Leuten verteilen. Aber ich habe eben selber wahrgenommen, bevor ich Bamboo gegründet habe, dass viele KünstlerInnen, die ich persönlich kannte, mit dem Service, den sie von der Plattenfirma geboten haben, nicht mehr zufrieden waren. Die haben gesagt, hey, ich gebe hier relativ viel ab, aber bekomme im Verhältnis dafür nicht genug zurück. Ich glaube, dass wir das heute geschafft haben, dass wenn man mit den meisten unserer KünstlerInnen und AutorInnen sprechen würde, dass die sagen würden, hey, es hat sich gelohnt, bei Bamboo zu unterschreiben. Mhm. Das ist ein Weg, den wir gemeinsam gehen, der Spaß macht und der quasi mich in meinem kreativen Handeln nicht einschränkt, aber gleichzeitig dafür sorgt, dass, wenn ich meine Karriere gemacht habe, auch sicher sein kann, dass ich davon noch den Rest meines Lebens leben kann als
anderswo. Ja, weil ich glaube, das ist vielleicht auch euer USP, sagt man doch, oder eure Besonderheit, dass Künstler so fit sind auf Social Media, ne? Dass die aus allem Content machen können. Für viele Kreative ist es ja mühsam. Oh, jetzt muss ich auch noch auf Social Media irgendwie jeden Tag was posten. Aber irgendwie schafft ihr das, dass die das gerne machen.
Ich glaube, ehrlicherweise ist es für alle KünstlerInnen mühsam. Also es ist immer Arbeit, ne? Auch wenn es manchmal leicht nach außen aussieht. Sozusagen, deine Beobachtung ist genau richtig. Es ist für niemanden einfach. Ich weiß, dass es, Agu zum Beispiel hat auch mal ein Interview zugegeben, was sehr interessant fand, wo er meinte, es ist ja schade, wenn du extrem viel Zeit in deine Kunst steckst und dann gar keine Zeit in die Vermarktung, weil dann quasi sozusagen im Verhältnis gar nicht so viele Leute davon mitbekommen, wie mitbekommen könnten. Und das fand ich einen sehr interessanten Ansatz zu sagen, na klar, also die Kunst steht natürlich an erster Stelle. Man muss erstmal tolle Musik machen. Aber wenn man diese tolle Musik gemacht hat, dann ist unser Ansatz eben auch, wie kann man die möglichst vielen Menschen zeigen? Und da versuchen wir, sag ich mal, alles, was wir den KünstlerInnen an, ja, vermitteln können, an Wissen, an Hacks, an Tipps und Tricks, dass wir denen die geben. Und dann guckt man sich das eben als Künstler an und sagt, das passt zu meiner Marke, das passt nicht zu meiner Marke. Und so ergibt sich dann am Ende im besten Fall eine gute Promotion-Marketing-Strategie.
Ich entnehme dem Ganzen, dass ihr so auf Augenhöhe auch seid mit dem Künstler, ne? Und dass die sich deswegen da so gesehen fühlen.
Bist das, glaube ich, absolut wichtig, ne? Also ich glaube, so diese alte Vorstellung, das Label diktiert irgendwie den KünstlerInnen, was sie zu machen hätten, das ist für mich eine völlig perplexe Welt, weil ich ja glaube, wir arbeiten ja mit Leuten, die ich als Entrepreneure sehe, ja? Also unsere KünstlerInnen, das sind Menschen, die sind selber smart, die haben Ideen.
Also für dich ist jeder Musiker sein eigener Unternehmer?
Total, ja. Ich glaube, man muss es heutzutage auch so sehen, weil man hat als Musikerin, das ist natürlich auch eine andere Welt heute als früher. Früher war es vielleicht wirklich so, dass man als Musikerin, du hast irgendwie einfach dein Deal mit einem Label gesigned und dann hast du gesagt, die kümmern sich um alles und ich gucke mir das gar nicht an. Und da kamen auch viele dieser Geschichten raus, dein KünstlerInnen irgendwann erstaunt waren, wie viel wenig Geld sie mit ihrer Musik finden, obwohl sie total erfolgreich sind. Und ich glaube, heutzutage muss man als Künstler ein Unternehmer sein, im gewissen Maße. Man sollte sich immer beschäftigen, wie funktionieren diese ganzen Dinge um mich rum. Und dann wird man wahrscheinlich auch glücklicher sein am Ende.
Bist du eigentlich Berliner, ne?
Ich bin Berliner, ja.
Von wo kommst du?
Ich bin, also ganz, meine Familie kommt aus Reinickendorf. Da bin ich aufgewachsen. Ich bin dann sehr früh ausgezogen. Dann habe ich in Friedrichshain gewohnt. Das war damals aber noch ganz anders. Also als ich in die Rigaer Straße gezogen bin,
Wann war das?
Das war vor 16 Jahren. Da war es eine komplett besetzte Straße, ne? Also so, ich würde sagen, es gab vielleicht 4, 5 Häuser, die nicht besetzt waren. In einem von denen habe ich auch gewohnt. Aber es war ja trotzdem sportbillig, ne? Also wenn heute sagt man, zieht nach Friedrichshain, denken alle, fancy Friedrichshain. Und ich habe dafür 70 Euro Miete gewohnt.
Wow. Und du warst mal B-Boy, oder? Hast du Breakdance gemacht?
Ich habe gebreakt früher, ja. Ja. Ja, das war auch eine tolle Erfahrung. Man kommt um die ganze Welt. Man hat überall Leute, wo man schlafen kann. Das ist eine sehr...
Also du warst so richtig Profi.
Also schon, ja. Ich habe wirklich weltweit Battles gemacht und ich habe auch eine Weile davon gelebt. Auch als ich gemodelt habe, habe ich quasi einen Mix aus Modeln und Breakdance gemacht und habe halt Straßenshows. Kennt man bestimmt auch, wenn man hier in Berlin unterwegs ist, am Brandenburger Tor oder am Kudamm. Das sind alles Freunde von mir so oder mit denen man halt damals viel zu tun hatte und trainiert hat. Und genau sowas habe ich dann auch gemacht. Man hat Straßenshows gemacht, 2, 3 Tage die Woche, hat vielleicht Straßenshows gelebt, dazu noch so Modeljobs. War eine witzige Zeit.
Ja, es ist ein bisschen Pech, dass du jetzt hier im Radio bist, weil ich will es nochmal betonen, du warst auch Model.
Das ist aus ja, guten Grund. Sieht man jetzt nicht mehr an, ja, oder?
Doch, man sieht das noch. Also ich habe schon mitbekommen, dass der erfolgreiche Super-Rapper Shi Agu eine Tour hatte, ne? In Amerika, auch mit Icky Mel. Ist die auch bei euch?
Noch nicht, leider. Aber wir finden sie ganz toll.
Wie hast du das geschafft? Lass uns mal überlegen. Scorpions, Nena, Rammstein. Und vielleicht ein bisschen Einstürzen, Neubauten, oder? Das war es dann auch.
Ja, also das ist auch genau
von international
das, warum wir das so cool finden. Also das ist absolut die Reihe, in der man sich dann auch sieht, dass man sagt, okay, es gibt immer wieder so einen deutschsprachigen Act, der oder die dann plötzlich in den USA funktioniert. Er hat ja auch für nächstes Jahr schon seine New York Show wieder in Verkauf gegeben. Die läuft auch schon sehr gut. Und er hat jetzt auch sein erstes Festival im September, spielt auf dem Portola Festival in San Francisco. Also die Shi Agu US-Story passiert. Aber der ganz krasse Case in den USA war natürlich, dass wir ja Show Me Love dieses herausgebracht haben. Und ist aktuell der 10. erfolgreichste Song auf der ganzen Welt. Und der ist auch auf Bamboo erschienen weltweit. Who is the MC? Bees and Honey.
Aus Berlin.
Der wohnt in Berlin. Der ist halb Deutscher, ja. Das ist wirklich der erfolgreichste Song, den wir je veröffentlicht haben. Und es ist aktuell auf der ganzen Welt der deutschsprachige Künstler mit den meisten monatlichen HörerInnen. Also der hat auch Rammstein und sowas alles weit eingeholt. Und der hat jetzt, glaube ich, 29 Millionen monatliche HörerInnen.
Bedeutet es aber, dass du musst immer expandieren? Also heißt das, es wird irgendwann vielleicht Bamboo Artists wie ein neuer Major werden?
In gewissem Maße expandieren wir natürlich schon, weil wir auch daran glauben, dass das System, was wir geschaffen haben, funktioniert. Aber ich glaube eben immer in einem gesunden Maße. Die Idee ist quasi eher zu sagen, wir bauen eine neue Art von Major, die besser funktioniert. Also ich glaube ja, dass viele Dinge in einem Major auch besser funktionieren könnten, wenn es da mehr Leute gäbe, die auch in anderen Firmen gearbeitet haben. Also ich glaube, das ist wirklich eins der großen Themen da, dass viele der Leute im Major haben ihre Gesamtkarriere dort gemacht und zum Beispiel nie gesehen, wie eine Firma wie Amazon oder Uber oder Spotify funktioniert. Und ich glaube, dass das schon eins der größten Themen ist. Es gibt super Leute da und es gibt immer wieder so kleine Zellen in einem Major, die total gut funktionieren. Und ich frage mich eben immer, kann man es nicht schaffen, in so einer gesamten Organisation auch dieses Feuer anzuzünden, dass es halt überall gut funktioniert. Und deshalb, also ich glaube, dass wir das schon schaffen können. Es ist sehr schwer, als ein kleines Indie-Label mit 3-4 Leuten langfristig zu bestehen. Weil in der Regel hast du dann einen sehr großen KünstlerIn und dann bist du von denen auch sehr stark abhängig. Bei uns zum Beispiel ist es so, dass sich der Umsatz auch relativ stark verteilt. Das heißt, selbst wenn jetzt einer unserer größten Artists uns verlassen würde, müsste ich nicht am nächsten Tag das halbe Team entlassen. Aber das ist was, was viele andere Indie-Firmen halt früher hatten und woran die dann oft auch scheitern. Ne? Und, ja.
Und ist es nicht auch eine Herausforderung für dich, für jemand, der mal selber ein Star war oder der gemodelt hat? Also auf dir war ja mal Scheinwerferlicht. Und jetzt bist du eh schon mehr so im Hintergrund. Aber wenn du dich noch mehr zurückziehen willst, kannst du das überhaupt?
Also ich glaube, ehrlicherweise, dadurch, wie relevant wir werden, trete ich ja sogar ein bisschen mehr in den Vordergrund wieder. Ich glaube, ich kann an sich gut mit der Rolle im Hintergrund leben, was, glaube ich, allen Menschen, die quasi in der Position, in der ich bin, also auch allen Leuten im Team, die immer für die Sachen arbeiten, total wichtig ist, ist halt hin und wieder die Recognition zu bekommen.
Du meinst Anerkennung?
Ja, Anerkennung, sorry, genau. Die muss gar nicht so groß öffentlich sein. Also ich glaube, man würde nie erwarten, dass jetzt KünstlerInnen einen großen Post machen und dann sagen, hier, danke. Aber natürlich ist es was, was man sehr wertschätzt. Oder wenn beim Konzert werden wir da als Firma genannt, das ist natürlich schon was, was sehr gut tut.
Gut, dann danke ich dir, Leander. Es war schön mit dir, das Gespräch.
Danke, Anja. Kann ich nur so zurückgeben. Hat sehr Spaß gemacht.
Leander Kirschner hatte Spaß im Gespräch mit Anja Kaspari. Mehr über Musik gibt es bei uns in 5 Tagen, denn der Pfingstmontag steht im RBB 24 Inforadio ganz im Zeichen von Berliner Sounds.
Werbung.
Kaffee oder Tee? Jeder Mensch ist anders, aber eins steht fest. Bei uns finden Sie die Küchentrends, die in Ihr Leben passen.
Musterhausküchen gehören zum Leben. Jetzt Studio finden und Trends erleben. Musterhausküchen.de.
Musterhausküchen.
Das Wetter in Berlin und Brandenburg, noch schwüle, 24 bis 26 Grad, aber es kühlt langsam ab. Es wird auch windiger, denn die angekündigten Wolken kommen so langsam im Sendegebiet an. Starke Bewölkung, Regenschauer sind zu erwarten. Die können an manchen Orten auch kräftig ausfallen, möglicherweise als Gewitter, Starkregen, Hagel oder Sturmböen. Morgen dann etwas Sonne, nur viele Wolken, aber nur noch einzelne Schauer, kurze Gewitter, 21 bis 24 Grad morgen.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Birgit Röhricht.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest. Stockender Verkehr an einer Baustelle. 10 Minuten plus ebenfalls plus 10 in der Gegenrichtung. Stockender Verkehr zwischen Potsdam Nord und Föben an einer Baustelle. Stadtverkehr Berlin. Sie brauchen momentan Geduld auf dem Stadtring Richtung Wedding. Ab Detmolder Straße aktuell 15 Minuten plus rund um das Schlesische Tor, die Elsenbrücke und Wuhlheidebrücke. Gute Fahrt.
14.39 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Michael Castricius einen schönen guten Tag. Im Ausland Urlaub machen, ohne Geld zu wechseln, ohne Kopfrechnen auf dem Markt, das ist der große Vorteil des Euro. Bisher konnten wir mit ihm in 20 Ländern zahlen. Heute wurde in Brüssel beschlossen, da kommt noch eins dazu. Die Nachrichten, Birgit Röhricht.
Bulgarien soll ab dem kommenden Jahr den Euro bekommen. Das Land erfülle die dafür nötigen Kriterien. Die Wirtschaft sei ausreichend vorbereitet für den Schritt, teilte die EU-Kommission in Brüssel mit. Das letzte Wort haben die EU-Staats- und Regierungschefs. Ihre Zustimmung gilt aber als Formsache. Mit Bulgarien würde der Euroraum 21 Staaten umfassen. Zuletzt trat im Jahr 2023 Kroatien der Gemeinschaftswährung bei. Die Bundesregierung hat ein erstes milliardenschweres Steuerpaket beschlossen, mit dem sie die Wirtschaft entlasten will. Laut dem Finanzministerium geht es um eine Summe von fast 46 Milliarden Euro bis zum Jahr 2029. Die Pläne sehen unter anderem Sonderabschreibungen für Unternehmen vor, die in Maschinen investieren. Kauft ein Betrieb etwa ein E-Auto, soll er künftig 75% der Kosten bereits im Jahr der Anschaffung absetzen können. Morgen soll der Bundestag über das Gesetz beraten. Der Bundesrat muss ebenfalls noch zustimmen, weil die Pläne auch weniger Steuern für Länder und Kommunen bedeuten. Ein neuer Bericht zeigt, dass Judenfeindlichkeit in Deutschland immer stärker öffentlich zutage tritt. Der Bundesverband RIAS dokumentierte für das vergangene Jahr knapp 8.630 antisemitische Vorfälle. Das waren 77% mehr als noch im Jahr davor. Der starke Anstieg sei vor allem in stark politisierten Kontexten auszumachen, hieß es, wie etwa bei Versammlungen oder durch Aufkleber im öffentlichen Raum. Allerdings gab es auch fast 500 gewaltsame Angriffe und Bedrohungen. Einen entscheidenden Wendepunkt sieht der Verband im Terrorangriff der Hamas auf Israel im Oktober 2023 und im daraus folgenden Gazakrieg. Berliner Lehrkräfte leisten pro Jahr rund 2 Millionen unbezahlte Überstunden. Das geht aus einer Studie hervor, die die Universität Göttingen in Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft GEW Berlin erstellt hat und die heute offiziell vorgestellt wurde. Kirsten Buchmann, RBB 24 Landespolitik.
Fast 2/3 der Lehrkräfte machen demnach unbezahlte Mehrarbeit. 30% der Vollzeitkräfte arbeiten regelmäßig mehr als 48 Stunden pro Woche. Das müsse nach dem Arbeitszeitgesetz aber beispielsweise bezahlt oder ausgeglichen werden, so die GEW. Laut der Studie arbeiten Lehrkräfte an Gymnasien am längsten. Grundsätzlich haben Lehrkräfte mit 2 Sprachen als Unterrichtsfächer an den Oberschulen die längsten Arbeitszeiten. Ein weiteres Ergebnis der Studie, gerade Teilzeitkräfte leisten besonders viel unbezahlte Mehrarbeit. Dabei gingen viele Lehrkräfte in Teilzeit, um die Aufgabenflut zu bewältigen, so die GEW. De facto finanzierten sie damit aber ihren Arbeitsschutz selbst.
Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg kritisiert das Vorhaben der Bundesregierung, dass Patienten grundsätzlich vor dem Besuch eines Facharztes erst zum Hausarzt sollen. In einer Stadt wie Berlin mit Bahn- und Busverbindungen und kurzen Wegen könne das funktionieren. Aber auf ein Flächenland wie Brandenburg sei so ein Plan nicht einfach umzusetzen, sagte Verbandssprecher Veri, Antenne Brandenburg vom RBB. Er forderte deshalb Alternativen für dünn besiedelte Regionen wie etwa die Prignitz oder die Oberpfalz. Union und SPD im Bund haben das Hausarztmodell vereinbart. Die Koalition erhofft sich davon ein effizienteres Gesundheitssystem mit geringeren Kosten. In Köln läuft gerade die größte Evakuierungsaktion in der Stadt seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Der Grund dafür sind 3 Blindgänger, die im Stadtteil Deutz gefunden worden sind und jetzt entschärft werden sollen. Aus Köln, Oliver Köhler.
Im Umkreis von 1 Kilometer um die Bomben herum müssen alle Gebäude geräumt werden. Betroffen sind da ein Krankenhaus, 2 Seniorenheime, fast 60 Hotels, Pensionen und eine Jugendherberge. Das Kölner Ordnungsamt muss wichtige Hauptverkehrsstraßen in der Innenstadt sperren. Betroffen sind auch Gleise der Deutschen Bahn. Im Regional- und im Fernverkehr muss die Bahn Züge umleiten. Der Bahnhof Köln-Deutz wird gesperrt. Die Deutsche Bahn hat bundesweit Zugausfälle und Verspätungen angekündigt. Die 3 amerikanischen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg sind Schwergewichte, 2 20-Zentner-Bomben und 1 mit 10 Zentnern.
Und soweit die Nachrichten. Das Wetter am Nachmittag von Südwesten zunehmend bewölkt, örtlich mit kräftigen Schauern und Gewittern, lokal mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Aktuell haben wir in Berlin Steglitz 24, Eiskeller 26, Jüterbock nur noch 21 Grad, Eberswalde noch 27. Morgen teils sonnig, teils wolkig mit Schauern und kurzen Gewittern bis 23 Grad. Die Zeit 14.44 Uhr.
RBB 24 Inforadio
mit Michael Castricius. Vorhang auf für den neuen Innenminister. Im Ausschuss für Inneres und Kommunales des Brandenburger Landtags hat sich René Wilke vorgestellt. Der parteilose ehemalige Oberbürgermeister von Frankfurt-Oder ist Nachfolger der zurückgetretenen Ministerin Katrin Lange, SPD. Amelie Ernst hat die Szene verfolgt und vorhin erzählt, dass alle auf ihn gespannt gewesen seien.
Also alle Parteien projizieren auch so ein bisschen was rein, denke ich, in den neuen parteilosen Innenminister, erhoffen sich zumindest in Teilen Unterstützung für ihre Positionen. Also auch die AfD zum Beispiel, die ist da nicht komplett auf Opposition gegangen heute. Man kennt sich natürlich schon auf eine gewisse Weise aus seiner Zeit als Oberbürgermeister in Frankfurt, kennt also auch die gegnerischen Positionen sozusagen. Aber Wilke kann das insgesamt sehr pragmatisch und sachlich rüberbringen, was er denkt, wirkt also abgewogen, ist dadurch auch relativ schwer angreifbar. Und das hat man heute auch schon gemerkt an verschiedenen Stellen im Ausschuss.
Wilke ist ja auch kein Unbekannter im Landtag von Brandenburg. Er war mal Abgeordneter der Linken. Die ist nicht mehr im Parlament vertreten, hat sich also René Wilke durchaus rechtzeitig abgesetzt.
Könnte man karrieretechnisch natürlich so sagen. Allerdings hatte René Wilke, glaube ich, bei dieser Entscheidung raus aus der Linken jetzt nicht in erster Linie im Blick, dass er mal Minister werden würde in der Landesregierung oder dass er im Potsdamer Landtag dann doch in der Funktion wieder auftaucht. Bei seinem Austritt aus der Linken ging es ja ganz klar um inhaltliche Punkte, also um die Haltung der Linken zum Ukraine-Krieg zum Beispiel, auch um die Migrationspolitik. Aber das war aus meiner Sicht eben keine bewusste Entscheidung, strategisch, um jetzt irgendwann bei SPD und BSW in der Koalition zu landen oder so. Das war wirklich nicht absehbar und das lag jetzt eben an diesem doch überraschenden Rücktritt von der Vorgängerin Katrin Lange.
Und da geht es für René Wilke sicher auch um seine Position zum Verfassungsschutz, mit dessen Unabhängigkeit. Über dieses Thema war die Vorgängerin Lange ja gestürzt, weil sie den Landesverfassungsschutzchef entlassen hatte. Wie hat sich da Wilke positioniert?
Ja, das war heute gleich am Anfang Thema, weil natürlich genau dazu viele Abgeordnete auch Fragen hatten und wissen wollten, wie er denn dazu steht. Da geht es ja zum Beispiel um die Frage, ob der Brandenburger Verfassungsschutz weiter eine Abteilung sein sollte innerhalb des Innenministeriums oder künftig doch eher wieder ein eigenes Landesamt, so wie in anderen Bundesländern, in vielen zumindest. Da gäbe es aber noch keine klare Tendenz. Er prüfe das gerade, meinte Wilke. Klar sei für ihn allerdings, dass der Verfassungsschutz einerseits ganz klar unabhängig sein müsse vom jeweiligen Minister, egal aus welcher Richtung der kommt, so wie jetzt auch, dass es aber gleichzeitig auch für den Verfassungsschutz Kontrollmechanismen brauche.
Dass zugleich aber es auch nicht sein kann, dass eine solch gewichtige Struktur mit den Möglichkeiten, die sie hat, irgendwie außerhalb eines Systems von Checks and Balance läuft. Und ich weiß gar nicht, ob wir wirklich wollen sollten, dass irgendetwas in dieser Welt so machtvoll ist, dass es außerhalb von irgendwelchen Kontrollen und Abhängigkeiten sich befindet. Ich glaube, Abhängigkeiten tun uns allen gut. Ihnen tut die Abhängigkeit von den Wählerinnen und Wählern gut, weil die Ihnen am Ende mit Verlaub zur Not in den Hintern treten, wenn Sie nicht genug für Ihr Anliegen arbeiten. Wenn es die nicht gäbe und Sie einfach einen Platz hier sicher hätten auf ewig, dann würde das mit Ihnen etwas machen. Genauso wie es mit Personen in meinen Funktionen etwas machen würde.
Also Wilke hat da ganz klar auch die Abgeordneten angesprochen und gesagt, Kontrollen sind wichtig, das heißt aber nicht automatisch Abhängigkeit. Und dieses Verhältnis zu klären für den Verfassungsschutz, das ist jetzt gerade sozusagen eine seiner Hauptaufgaben, weil jetzt sagt er, sei es eben noch so, eigentlich ist diese Verbindung so eng, es ist eben eine Abteilung der Verfassungsschutz innerhalb des Innenministeriums und da müsste der Minister eigentlich immer auf Entscheidungen, zum Beispiel die Einstufung der AfD, raufgucken. Aber ob man das so lässt, das ist jetzt in der Prüfung.
Brandenburg, gerade auch Wilkes Frankfurt an der Oder, wo er herkommt, ist betroffen von den Grenzkontrollen zur Abweisung von Asylsuchenden. Da gibt es jetzt lange Staus, auch in Frankfurt-Oder, aber auch in Forst etwa. Was ist da seine Position?
Also mit den Grenzkontrollen und den Folgen und den Staus kennt er sich natürlich gut aus. Das hat er heute auch nochmal angemerkt, dass diese massiven Staus zum Beispiel auf der Autobahn an der Grenze kein Dauerzustand sein können. Also grundsätzlich sei die Entscheidung, ob man solche Kontrollen durchführt, natürlich Sache des Bundes. Das liegt ja nicht in der Hand von Brandenburg, aber in den Folgen natürlich hat Brandenburg dann damit zu tun. Er hat aber an mehreren Stellen auch nochmal erklärt, wie er grundsätzlich zum Thema Migration, Asyl steht und wie er eben in Brandenburg mit Asylsuchenden umgehen will.
Also ich würde mich als Mensch nicht anständig damit fühlen, zu sagen, mir ist Leid und Elend in dieser Welt egal, mir ist Krieg egal und Verfolgung egal. Diese Menschen haben halt Pech gehabt, weil sie am falschen Ort geboren wurden und deswegen kümmert uns das nicht und die sollen mal irgendwie irgendwo bleiben, aber mit uns nichts zu tun haben. Zugleich braucht es eben ein System, das dafür sorgt, dass Überforderung verhindert wird, dass auch Missbrauch verhindert wird, dass Ausnutzen von Hilfsbereitschaft verhindert wird.
Und wenn es jetzt wirklich um die große Perspektive geht, sagt Wilke, geht es eben nicht so, dass man sagt, die Außenländer in der EU schicken alle Richtung Innen und Richtung Deutschland und dann ist Deutschland quasi verärgert und schickt wieder alle nach außen. Das könnte keine Lösung sein. Also Europa muss da zusammen agieren und trotzdem muss man eben genau jeden Einzelfall beachten und auch gucken, Leute, die hier keine Bleibeperspektive haben, die müssen dann eben auch abgeschoben und zurückgeschickt werden.
So eine Einzelfallentscheidung hat es ja gerade vorgestern beim Berliner Verwaltungsgericht gegeben. Hat er darauf reagiert?
Ja, diese Entscheidung habe er sich schon genau angeschaut, hat Wilke gesagt, und die fände er auch sehr, sehr spannend. Also klar, das sei jetzt ja nicht das Hauptsacheverfahren, das sei eine Eilentscheidung. Aber das sei eine klare Klatsche und ein klares Signal für die neue Bundesregierung. Und was sich da aus seiner Sicht auch rauslesen lässt, das ist tatsächlich, dass es nicht automatisch immer Einzelfälle sein müssen. Man könne da schon auch lesen, dass es für Zurückweisung grundsätzlich in der Form keine gesetzliche Grundlage gäbe, sagt er. Also da sieht er wirklich gespannt, was das Hauptsacheverfahren ergibt. Und das hat natürlich dann Folgen, zum Beispiel zur Frage dieses Dublin-Zentrums in Eisenhüttenstadt. Also entweder es gibt weiter Zurückweisungen, dann braucht man möglicherweise dieses Dublin-Zentrum gar nicht mehr in der Form, wenn das so entschieden wird. Aber wenn die eben weiter möglich sind, dann braucht es auch dieses Dublin-Zentrum. Dann muss es vielleicht auch ausgebaut werden, weil man eben noch mehr Dublin-Entscheidungen hat, wenn die Zurückweisungen eben nicht stattfinden. Und dazu braucht es aber mal eine grundsätzliche Entscheidung, meint Wilke, vielleicht dann eben auch irgendwann vom Europäischen Gerichtshof.
Brandenburgs neuer Innenminister René Wilke im Ausschuss für Inneres und Kommunales des Brandenburger Landtags. Da hat ihn Amelie Ernst beobachtet. Brokkoli, Blaubeeren oder Bärlauch, die ernähren nicht nur uns, sondern auch Billionen von Mikroorganismen in unserem Darm. Und das ist gut für die Gesundheit. Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, wer jede Woche 30 verschiedene Pflanzen isst, fördert ein vielfältiges Darmmikrobiom und damit ein starkes Immunsystem. Das erklärt Nils Walker aus der Redaktion Gesund.
Sabine Helms steht mit Gummistiefeln in ihrem Gemüsebeet. 45 Quadratmeter, die sie sich für einen Sommer gemietet hat. Jetzt, wo die Setzlinge noch klein sind, muss sie viel gießen und kommt fast jeden Tag hierher.
Mangold, Pflücksalat, dann habe ich Gurken, rote Beete, Buschbohnen, Kürbis, Zucchini, Kohlrabi.
Die 30-Pflanzen-Challenge schafft sie damit mühelos. Dabei geht es gar nicht darum, möglichst viel anzubauen, sondern eigentlich nur in einer Woche mindestens 30 verschiedene Pflanzen zu essen. Dazu zählen neben Gemüse und Obst auch Nüsse, Vollkorn oder sogar Tofu, weil der ja aus Soja gemacht wird, sagt der Ernährungsmediziner Christian Siener von der Universitätsklinik Schleswig-Holstein in Lübeck.
Es können Kräuter sein, es können Nüsse sein, es können Gewürze sein. Selbst der Kaffee spielt ja eine Rolle. Und was ganz wichtig ist, ist nicht nur das frische Gemüse, sondern auch das tiefgekühlte Gemüse. Das funktioniert hier genauso.
Hinter der 30-Pflanzen-Challenge steckt eine Studie aus Großbritannien und den USA. Demnach sind Menschen gesünder, wenn sie 30 verschiedene Pflanzen pro Woche essen, im Vergleich zu Menschen, die nur auf 10 Pflanzen pro Woche kommen. Die Entzündungswerte gehen zum Beispiel runter, das Immunsystem wird robuster. Und das hängt mit dem Mikrobiom im Darm zusammen, also den vielen kleinen Bakterien und anderen Lebewesen, die in unserem Darm zu Hause sind und ohne die wir unsere Nahrung nicht verdauen könnten. Denn das Mikrobiom braucht Nahrung in Form von Ballaststoffen. Und die stecken vor allem in Pflanzen, so der Professor für Ernährungsmedizin Christian Siener.
Also bislang haben wir immer gesagt, die Menge ist das Entscheidende. Was man hier allerdings sagen muss, und das ist neu an dieser Studie, dass die abwechslungsreiche Einnahme oder Aufnahme von Ballaststoffen das Entscheidende ist. Also möglichst viele unterschiedliche Ballaststofflieferanten in die Ernährung einbauen.
Es kommt aber noch ein weiterer Aspekt hinzu. Pflanzen dienen nicht nur als Futter für unser Mikrobiom. Jede Pflanze bringt auch ein eigenes Mikrobiom mit, also Bakterien, die an den Wurzeln oder den Blättern der Pflanze leben. Und wenn wir die essen, hat das Einfluss auf unser Mikrobiom im Darm. Bahar Azavi erforscht das Mikrobiom von Pflanzen. Sie ist Professorin für Mikrobiologie an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel und glaubt, dass eine Pflanze mit einem vielfältigen Mikrobiom auch für uns gut sein kann.
Yes, we know that when we consume plants.
Wir wissen, dass wenn wir Pflanzen essen, dann nehmen wir auch Teile ihres Mikrobioms auf. Und einige kommen auch lebend im Darm an, wenn auch nicht alle.
Je nachdem, wo und unter welchen Umständen eine Pflanze gewachsen ist, unterscheidet sich das Mikrobiom.
That's for example soil type.
Vor allem der Boden hat einen Einfluss auf das Mikrobiom an den Wurzeln und auf den Blättern der Pflanze. Aber auch Dünger, das Klima, das Wasser, Umweltverschmutzung, all das.
On the plant, microbiome.
Sabine Helms benutzt Kompost als Dünger und verzichtet auf Pflanzenschutzmittel. Es zahlt sich aus, sagt sie.
Ganz ehrlich, ich bin weniger krank. Mehr kann ich eigentlich gar nicht dazu sagen. So ist einfach so.
Übrigens, ob es wirklich unbedingt 30 verschiedene Pflanzen sein müssen oder 29 nicht auch reichen, das wurde nicht untersucht. Grundsätzlich sind sich die Experten aber einig, je mehr Vielfalt wir auf dem Teller haben, desto besser.
Also füttern wir die Mikroorganismen in unseren Gedärmen. Nils Walker war das aus der Redaktion Gesund.
RBB 24 Inforadio Kultur.
BookTok, das ist eine Community auf TikTok, in der sich vor allem junge Menschen Bücher emotional und kreativ empfehlen und das jenseits klassischer Literaturkritik. Einige Schriftsteller sind durch BookTok schon zu Stars geworden. Zum Beispiel Taylor Jenkins Reid, berichtet Kulturreporterin Miriam Fendt. Sie beginnt mit Kommentaren von TikTok-Usern.
Einige wissen es vielleicht, aber ich liebe die Bücher von Taylor Jenkins Reid.
Diese Geschichte ist so real geschrieben, dass ich es am Ende überhaupt nicht glauben konnte, dass sie nicht echt war.
Und ich glaube, jeder, der von ihr schon mal ein Buch mindestens gelesen hat, weiß, wie gut ihr Schreibstil ist und ihre ganzen Geschichten. Und man immer das Gefühl hat, man ist ein Teil dieser Geschichte.
Taylor Jenkins Reid kreiert in ihren erfolgreichen Romanen fiktive Zeitkapseln und darin erzählt sie dann popkulturelle Mythen, die auch wahr sein könnten. Das späte Coming-out einer Filmdiva der 50er à la Marilyn Monroe oder die Fleetwood Mac-ähnliche On- und Off-Geschichte einer Band in den 60er Jahren. Vergangene Zeiten, erfunden mit dem Blick des Jetzt. Reid lässt ambivalente und trotzdem starke Frauenfiguren mit ihren männerdominierten Umgebungen und den gesellschaftlichen Tabus jener Zeiten brechen. Dabei denken ihre Protagonistinnen oft das, was Frauen des 21. Jahrhunderts denken würden. Und genau damit scheint die Autorin gerade bei jungen Leserinnen einen Nerv zu treffen.
Heutzutage scheint es ja zumindest so zu sein, dass alles möglich ist. Und ich glaube, dass das manchmal auch schwierig ist und junge Leute sich da etwas verloren fühlen. Und das ist vielleicht dann auch spannend, Geschichten aus anderen Zeiten zu lesen, wo das anders war.
Babette Schröder. Sie übersetzt die Romane von Taylor Jenkins Reid ins Deutsche. So auch ihr neuestes Buch Atmosphere. Darin geht es um die fiktive Astronautin Joan Goodwin, die in den 80ern als eine der ersten Frauen ins Weltall fliegt, sich in einem noch deutlich homophoberen Umfeld in ihre Teamkollegin Vanessa Ford verliebt und später vom Boden aus live zugeschaltet ist, während ihre große, aber eben heimliche Liebe nach einem schwerwiegenden Unfall das beschädigte Space Shuttle alleine zurück in die Erdatmosphäre steuern muss.
Was, wenn Joan über die offene Funkverbindung sagen würde, was sie wirklich denkt? Auf den Telemetriemonitoren kann Joan sehen, dass Vanessa den ersten Schalter betätigt hat, um die Klappen der Ladebucht zu schließen.
Diese technischen Dinge sind interessant. Die stören nicht beim Lesen oder nehmen der Dramatik der Geschichte nichts. Vielmehr versteht man am Ende halbwegs, wie so ein Raumschiff funktioniert.
Reid versucht so vermutlich daran anzuknüpfen, wofür sie ihre Fans feiern. Eine Geschichte so authentisch zu erzählen, dass sie sich fast so liest, als würde man ein Biopic anschauen. Doch so fließend wie in ihren anderen Büchern funktioniert das dieses Mal nicht. Denn obwohl die Liebesgeschichte auf der einen Seite identifikationsstiftend und berührend ist und das Weltraumspektakel auf der anderen Seite Spannung aufbaut, schafft es Reid in Atmosphere nicht, beides stimmig miteinander zu verweben. In den meisten wichtigen Momenten, in denen wir am nächsten an der Figur Joan und ihren Gefühlen dran sind, spielt das Astronautinnenmilieu fast keine Rolle. Oder liegt es daran, dass Reid immer wieder in Erzählklischees rutscht, die das Schicksal der Figuren fast schon vorhersehbar machen? Schade, dass genau jener Roman, der die Atmosphäre im Titel trägt, nicht ganz so gut darin ist, auch eine eigene Atmosphäre spürbar zu machen.
Miriam Fendt über BookTok auf TikTok. TikTok, wer hat an der Uhr gedreht? Schon so spät? Ja, gleich 15 Uhr, das heißt Schichtwechsel im Inforadio. Irina Grabowski ist im Studio. Hallo Irina.
Hallo.
Gleich geht's um die Charlottenburger Kantstraße bei dir, um den Pop-up-Radweg dort.
Ja, der Senat, kann man so sagen, hat heute den Rückbau des Radweges angeordnet. Oder es gibt noch eine kleine Mitsprachemöglichkeit des Bezirks. 14 Tage haben die Zeit, sich dazu zu äußern. Und die Begründung des Senats, die Feuerwehr könne wegen der Straßenaufteilung keine Menschen aus oberen Etagen retten, falls das dort mal brennt. In der Kantstraße auf einem Abschnitt dort parken ja die Autos am Bord, nicht am Bordstein. Dort ist der Radweg. Also, wir werden mit der Feuerwehrgewerkschaft sprechen und zwar kurz vor 4:30.
Ich verabschiede mich für heute. Bis dann. Tschüss.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Birgit Röhricht.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest stockender Verkehr an einer Baustelle. 10 Minuten dauert es länger für Sie. Dann stockt der Verkehr auf der A12 Richtung Frankfurt-Oder. Auch hier 10 Minuten plus zwischen Fürstenwalde West und Demseebrücke. A13 Berlin Richtung Dresden zwischen Raststätte Rüblingsheide und Dreieck Spreewald gab es einen Unfall, deswegen Behinderungen. In Berlin Stau hier und da, Sie brauchen Geduld auf dem Stadtring Richtung Wedding plus 15 rund um das Schlesische Tor, die Elsenbrücke und es dauert länger um die Wuhlheidebrücke.
Es ist 15 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Irina Grabowski im Studio. Guten Tag. Der Lev, die Leva Levorvia, das ist die Währung in Bulgarien. Die muss man dabei haben, wenn man in dem Land ist, auf Dienstreise oder im Urlaub. Aber das wird sich in absehbarer Zeit ändern und man darf gespannt sein, welches Motiv die bulgarische Euromünzen ziehen wird. Die Nachrichten mit Birgit Röhricht.
Bulgarien soll ab dem kommenden Jahr den Euro bekommen. Das Land erfülle die dafür nötigen Kriterien. Die Wirtschaft sei ausreichend vorbereitet für den Schritt, teilte die EU-Kommission mit. Das letzte Wort haben die EU-Staats- und Regierungschefs. Ihre Zustimmung gilt aber als Formsache. Das langjährige Euroland Österreich muss sich dagegen auf ein Strafverfahren aus Brüssel einstellen. Aus Brüssel, Jakob Mayer.
Nach Ansicht der EU-Kommission weist Österreich ein übermäßiges Defizit auf. Die Neuverschuldung betrug vergangenes Jahr 4,7% des Bruttoinlandsprodukts und soll dieses Jahr leicht auf 4,5% sinken. Das liegt deutlich über der erlaubten Marke von 3%. Brüssel will deshalb ein Defizitverfahren gegen Österreich einleiten.
Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, den Schutzstatus für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine um ein Jahr zu verlängern, und zwar bis März 2027. Darüber entscheiden die Mitgliedstaaten. Mit dem Schutzstatus bekommen Menschen aus der Ukraine einen Aufenthaltstitel, ohne ein Asylverfahren durchlaufen zu müssen. Sie können hier arbeiten und erhalten Sozialleistungen. Aus Brüssel, Matthias Reiche.
Gleichzeitig bereitet sich die EU auf ein Ende der Kampfhandlungen vor. So sollen die Mitgliedstaaten in enger Abstimmung mit den ukrainischen Behörden freiwillige Rückkehrprogramme auflegen. Diese könnten beispielsweise Übergangsfristen vorsehen, in denen die Rückkehrer noch rechtmäßig in einem EU-Mitgliedstaat wohnen und Leistungen beziehen können. Parallel dazu werden die EU-Staaten aufgefordert, gut integrierten ukrainischen Flüchtlingen, die ihren Lebensunterhalt sichern können, eine Möglichkeit zu geben, in einen langfristigen Aufenthaltsstatus zu wechseln.
Das Bundeskabinett hat weitere Verschärfungen in der Migrationspolitik auf den Weg gebracht. Laut einem neuen Beschluss soll die Regierung künftig alleine bestimmen können, welche Herkunftsländer von Asylbewerbern als sicher gelten. Sie würde das dann per einfacher Rechtsverordnung entscheiden, ohne dass wie bisher der Bundesrat einbezogen wird. Die Länderkammer hat zuletzt mehrfach verhindert, dass die Liste erweitert wird. Im Koalitionsvertrag haben sich SPD und Union schon darauf verständigt, dass zunächst Algerien, Indien, Marokko und Tunesien zu sicheren Herkunftsländern erklärt werden. Menschen aus diesen Ländern haben schon jetzt kaum Chancen darauf, dass ihre Asylanträge anerkannt werden.